Ja, ich bin der Travis. Ich komme aus Gornau. Aber ursprünglich komme ich aus Amerika, aus dem Bundesstaat Washington. Ich nehme an, viele von euch kennen vom Namen her Seattle. Also, wenn du weißt, wo Seattle ist, weißt du etwa, woher ich komme. Das ist in dem Bundesstaat Washington. Ja, ich mache Praktikum in der Kirchgemeinde Gornau, 2 Jahre lang insgesamt. Ich bin seit Januar 2012 da. Und ja, im Dezember gehe ich nach Hause. Und ich bin durch ein Missionswerk gekommen. Es heißt Alongside Ministries International. Alongside, das bedeutet so neben, ist in dem Sinn nebeneinander. Ist, von dem Bibelvers Philipper 1, Vers 27, dass wir um des Evangeliums willen miteinander, nebeneinander arbeiten. Die Vision des Missionswerkes ist nicht, irgendwo hinzugehen und irgendwas als Ausländer Neues anzufangen, sondern dorthin zu gehen, wo es Gemeinde schon gibt und die Gemeinde zu unterstützen. Und vielen Dank für die Einladung. Es ist cool, heute mit euch sein zu dürfen. Ich schieße einfach los. Der Predigtext kommt aus dem Brief des Paulus an die Römer, 2, Verse 17 bis 29. Wenn du dich aber Jude nennst und verlässt dich aufs Gesetz und rühmst dich Gottes und kennst seinen Willen und prüfst als ein vom Gesetz Unterrichteter, was das Beste zu tun sei, und glaubst, du bist Wegführer des Blinden, ein Licht dessen, der in Finsternis ist, Lehrer des Unverständigen, Lehrer des Unmündigen, weil du im Gesetz die vollkommenste Ausprägung der Erkenntnis und der Wahrheit hast, dann warum lehrst du andere, aber lehrst dich selber nicht? Du sagst, man soll nicht die Ehe brechen, aber du brichst die Ehe. Du verkündigst, man soll nicht stehlen, dennoch stiehlst du. Du verachtest die Götzen, aber du beraubst ihre Tempel. Als einer, der sich des Gesetzes rühmt, entehrst du Gott durch deine Übertretungen. Denn euretwegen wird der Name Gottes gelästert unter den Heiden, wie geschrieben steht. Die Beschneidung nützt etwas, wenn du das Gesetz hältst. Wenn du aber Übertreter des Gesetzes bist, ist deine Beschnittenheit gleich Unbeschnittenheit geworden. Wenn aber der Unbeschnittene das tut, was das Gesetz für gut und gerecht hält, wird ihm seine Unbeschnittenheit nicht als Beschnittenheit verrechnet? Und der von der Natur her unbeschnittene Mensch, der wird das Gute des Gesetzes tun. Ja, der von Natur her unbeschnittene Mensch, der das Gute des Gesetzes tut, ist dir denn ein Richter, der du trotz deines Habens, des Buchstabens und der Beschneidung ein Übertreter des Gesetzes bist. Denn weder der ist Jude, der vom Schein her Jude ist, noch ist das Beschneidung, die offenbar am Fleisch geschieht, sondern der ist Jude, der es inwendig verborgen ist. Und echte Beschneidung ist Beschneidung des Herzens, die im Geist und nicht im Buchstaben geschieht. Dessen Lob kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Hallo? Ist das an? Nee. Doch, es geht. Gut. Das wird viel besser sein. Okay, liebe Gemeinde. In diesem Text redet Paulus die Juden in Rom an, um ein Missverständnis zu klären. Paulus würde sagen, Gottes Heil ist etwas für das Hier und Jetzt unseres Lebens. Der ist Jude. Der gehört Gott und seinem Volk, der vom Gottes Geist die Beschneidung des Herzens empfangen hat. Und das kann heute passieren. Gottes Heil für dich ist nicht nur etwas, das nach diesem Leben kommt. Es ist nicht nur etwas in der Zukunft, nicht nur Rettung aus der Hölle und nicht nur Eintritt in den Himmel, sondern es ist auch hier und jetzt eine echte Wirklichkeit. Der Heilige Geist kommt in uns und beschneidet uns das Herz. Was für ein wirklich merkwürdiges Bild. Beschneidung des Herzens. Aber es ist ein wirklich gutes Bild. Ich habe nebenbei den Predigtext nicht angenommen, weil Beschneidung des Herzens dasteht und die Gemeinde hier Herzstück heißt. Es war einfach dran. Der Predigtext war einfach dran. Und ich freue mich aber, dass es gut zusammenpasst. Beschneidung. Also was war denn die andere Beschneidung? Das war in Israel das Zeichen, dass ein Mensch Gott gehört und Gemeinschaft mit ihm hat. Hast du diese Beschneidung nicht, dann bist du vom Gottes Volk ausgeschlossen und hast den Anteil an seinen Verheißungen nicht. Die Juden damals meinten, es komme alles darauf an, ob einer beschnitten ist oder eben nicht. Es war in Wirklichkeit nicht das Eins und Alles, aber ohne Beschneidung ging's einfach gar nicht. Es war unbedingt die nötige Voraussetzung, um behaupten zu können, ja, ich habe einen guten Stand vor Gott. Einen unbeschnittenen Juden gab's nicht. Es war auch so unter den Leuten, die von anderswoher kamen, die nicht Juden von Geburt waren, sondern sich zum Glauben der Juden bekehrt hatten. Auch sie müssen beschnitten werden. Paulus hat dann gesagt, ja, Jesus Christus ist aber gekommen und jetzt kommt es auf Jesus an. Die Beschneidung ist ja schon noch nötig, aber nicht die Beschneidung, die ihr meint. Die echte Beschneidung ist Beschneidung des Herzens. Der Heilige Geist beschneidet uns das Herz. Eine Beschneidung nicht am Äußeren, sondern an dem Innersten deiner selbst. Das Zeichen, dass wir Gott gehören, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben, kann nicht tiefer sein. Es kann nicht tiefer in uns durchdringen, denn tiefer als Herz geht's nicht. Deswegen denke ich, dass es richtig toll, dass Paulus gesagt hat, es ist Beschneidung des Herzens. Tiefer kann es zwischen dir und Gott nicht gehen. Und Gott kann das dir heute schenken. Dafür musst du nicht auf die Ewigkeit warten. Gottes Heil, das eben bedeutet, Gott begegnet dir, weckt dich auf zum neuen Leben mit ihm und jetzt lebst du mit und für Gott. Jesus gibt uns im Johannesevangelium Bescheid. Ewiges Leben heißt, Gott den Vater und Jesus seinen Sohn zu kennen. Aber Gott zu kennen und ein Leben mit ihm zu führen, geht nicht um bloße religiöse Praxis und nicht um das bloße Haben vom religiösen Zeug. In diesem Bibeltext kritisiert Paulus die Juden in Rom, die gedacht haben, alles bei ihnen sei in Ordnung, einfach weil sie das Gesetz von Mose hatten und weil sie beschnitten waren. Sie dachten, ihre Gemeinschaft mit Gott sei versichert, einfach weil sie die Dinge hatten. Sie hatten schon hohe Gelehrsamkeit, sie wussten, wo es lang ging und sie hatten ja schon ein sehr leicht zu erkennendes Zeichen, dass sie Gott gehören. Ich will nicht unanständig reden, aber
noch ein bisschen gesponnen. Hypothetisch, hätte einer damals sich wegen einer Frage an die Gültigkeit seines Glaubens herausgefordert gefühlt, hätte er sich einfach die Hosen ausziehen können und zeigen, ja, guck mal, ich gehöre Gott wohl, alles ist richtig, alles in Ordnung. Na, ich bin froh, dass es heute anders ist. Ja, wir haben ein ähnliches Problem. Es gibt Leute, die denken, ja, ich habe Konfirmationsurkunde, alles klar, alles richtig. Also kein Christ kommt zu mir heute und sagt, hey Mensch, guck mal, alles ist richtig und zieht sich die Hosen aus. Also ich bin froh, dass es heute anders ist. Aber immerhin, zurück zu der Sache. Er schrieb, wenn du dich aber Jude nennst und verlässt dich aufs Gesetz und rühmst dich Gottes und kennst seinen Willen und prüfst als ein Mensch, der von dem Gesetz unterrichtet ist, was das Beste zu tun sei, und glaubst, du bist Wegführer des Blinden, ein Licht dessen, der in Finsternis ist, Lehrer des Unverständigen, Lehrer des Unmündigen, weil du im Gesetz die vollkommenste Ausprägung der Erkenntnis und der Wahrheit hast. Mensch, warum lehrst du andere, aber lehrst dich selber nicht? Du verkündigst, man soll nicht stehlen. Dennoch stiehlst du? Du sagst, man soll nicht die Ehe brechen, aber du brichst die Ehe. Du verachtest die Götzen, aber du beraubst ihre Tempel. Als einer, der sich des Gesetzes rühmt, entehrst du Gott durch deine Übertretungen. Denn euretwegen wird der Name Gottes gelästert unter den Heiden, wie geschrieben steht. Ja, die Beschneidung nützt etwas, wenn du das Gesetz hältst. Wenn du aber Übertreter des Gesetzes bist, ist deine Beschnittenheit gleich Unbeschnittenheit geworden. Paulus meinte, er denkt, alles ist in Ordnung, einfach weil ihr dieses religiöse Zeug haben, aber das haut nicht hin. Der dänische Philosoph Søren Kierkegaard hatte mit einem Bild diesen Punkt ziemlich gut verdeutlicht. Er hat gesagt, stell es dir so vor, du hast einen Bekannten, der sehr, sehr gerne Nüsse isst, besonders Erdnüsse. Und besonders Erdnüsse mit der Schale noch dran. Aus irgendeinem Grund gefällt es ihm übelst, die Schalen selber zu knacken. Er will nicht einfach die Hand in eine Schüssel reichen und ein paar Nüsse holen. Er will selber das machen. Schale knacken, aufmachen, essen. Und du denkst, Mensch, ich will meinem Freund einen großen Gefallen tun. Und so denkst du dir aus, Mensch, ich werde ihm richtig eine Unmenge an Erdnüssen schenken. Ich werde ihm 100.000 Erdnüsse schenken. Und so gehst du einkaufen, holst du dir die Nüsse. Aber es gibt nur ein Problem. Die Nüsse sind einfach nur Schalen. Ja, vom Aussehen her sehen sie wie Erdnüsse aus. Aber nichts ist drin. Sie sind einfach leer. Aber trotzdem nimmst du das Geschenk mit dir mit. Du gehst zu deinem Bekannten. Du legst das Geschenk hin, voller Freude, und sagst, hey Kumpel, guck mal. Ich habe dir eine Unmenge an schönen Erdnüssen geschenkt. Im ersten Augenblick freut sich dein Freund und nimmt das Geschenk an. Er ist wirklich sehr begeistert. Er holt sich aber eine Erdnuss, knackt das Ding auf und er sieht, es ist leer. Keine Nüsse drin, es ist nur eine Schale. Auf einmal überfällt sein Gesicht eine Mischung von Traurigkeit und Abscheu. Er hätte sich wirklich so sehr über echte Erdnüsse gefreut. Was wird er dir denn sagen? Was soll er sagen? Er wird dich ansehen und sagen, Mensch, was soll das denn? Verarschst du mich? Also die sind leer. Was ist mit dir los? Weißt du, verschwinde. Du und dein dummes Geschenk. Einfach verschwinde. So, Kierkegaard wollte damit seinen Landesmännern in Dänemark im 19. Jahrhundert sagen, ihr alle meint, dass ihr Christen seid, einfach weil ihr irgendeiner Kirche angehören. Aber ihr seid genau wie diese Schalen, also wie die Erdnüsse, nur Schale, leer, nichts drin. Also was nützt es denn zu behaupten, wir sind ein großes christliches Land mit Hunderten, also Tausenden Menschen, die Christen heißen, aber die nicht wirklich Christen sind. Ganz schön hartes Wort, aber ein Wort, das unbedingt gehört werden muss. Und Paulus hat auch sowas gemeint in diesem Text an die Leute in Rom. Ja, ihr rühmt euch des Gesetzes und stellt euch vor, Lehrer des Unwissenden zu sein, Wegweiser der Blinden, ein Licht für die, die in Finsternis herumhetzen. Aber ihr tut genau das, wogegen ihr predigt. Du sagst, brich die Ehe nicht, aber du selber brichst die Ehe. Wisst ihr denn nicht, es geht nicht darum, das Gesetz nur zu haben. Es geht nicht darum, bloß beschnitten zu sein. Es geht darum, das Gesetz wirklich zu tun. Wirklich das zu tun, was Gott will. Wir könnten nicht einfach sagen, ja, weil wir Gesetz und Beschneidung haben, geht alles unter uns recht zu. Paulus meint, wenn es darauf ankommt, Gott zu gehören, heißt es echtes Leben mit ihm, echte Nachfolge. Jesus hat das auch gesagt. Er hat gesagt, nicht die Leute, die sein Wort, seine Stimme hören, sondern die Leute, die sein Wort tun, heißen seine Nachfolger. Und Jakobus sagt das auch. Er sagt, seid aber Täter des Worts und nicht Hörer allein. Sonst betrügt ihr euch selbst. Jesus hat ein Bild dafür benutzt. Er sagt in Matthäus 7, Vers 26, und wer dieser meiner Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Für uns bedeutet das, es geht nicht bloß darum, Christ zu heißen. Es geht nicht darum, bloß Landeskirchler oder auch Jesusfreak zu heißen. Nicht darum, einen Jesusfischkleber am Auto zu haben, nicht Mitglied eines Hauskreises zu sein, nicht bloß in einen tollen Gottesdienst zu gehen. Es geht darum, Jesus im Alltag nachzufolgen. Und ich kann diese Kritik sehr, sehr leicht an mich selber wenden. Denn ich habe Theologie studiert und ich arbeite jetzt bei einer landeskirchlichen Gemeinde. Und ich bin einer, der als Bestandteil des Dienstes, ich predige und ich halte JG-Themen. Also diese Kritik ist ganz leicht an mich zu wenden. Also nicht nur, weil du religiöse Dinge tust oder hast, ist alles richtig. Es kommt auf Jesus an. Hast du diese Beschneidung des Herzens vom Gottes Geist empfangen oder nicht? Die gute Nachricht ist, das kann schon heute passieren. Dafür müssen wir nicht auf die Ewigkeit warten. Gott kann das heute tun. Aber wie kommt das denn zustande? Wie passiert das? Ich meine, wenn wir das wollen, ist das richtig und gut. Aber wie können wir das hinkriegen, Jesus richtig zu folgen? Wie kommt das zustande. Echte Nachfolge benötigt allererst eine innerliche Veränderung, eben diese Beschneidung des Herzens. Aber Paulus redet davon als von Gottes Handeln an uns. Etwas, das Gott an uns tut, nicht wir selber. Überlege dir mal die körperliche Beschneidung. Das vollstrecken wir nicht an uns selber, Gott sei Dank. Ein Kind, ein Baby beschneidet sich nicht. Auch kein erwachsener Mann beschneidet sich. Das wäre wirklich für jeden Mann eine ungeheuerlich furchtbare Situation, sich selber beschneiden zu müssen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und es war in der Antike tatsächlich nicht so. Kein Mann hat sich selber beschnitten. Ich habe in einem Bibellexikon ein Bild gesehen. Das Bild hat den Prozess der Beschneidung dargestellt, aber von Ägypten, nicht vom Volk Israel. Und in Ägypten würde ein Mann erst als erwachsener Mann beschnitten, nicht als ein Kind. Und in diesem Bild siehst du, was da los ist. Einer wird beschnitten, aber er tut das natürlich selber nicht. Er steht einfach da, er wird beschnitten. Der einer, der beschneidet, ist auf der Knie, tut sein Ding. Und ein Dritter steht hinter dem, der beschnitten wird, und hält ihm die Hände zurück. Der, der beschnitten wird, steht einfach da, Hände am Haupt und wird beschnitten. Ich meine, wie sehr muss das wehgetan haben? Jemand anderes muss dir die Hände zurückhalten. Mensch, du kannst dich selber nicht beschneiden. Das geht einfach nicht. Auch nicht mit der Beschneidung, die am Innersten passiert. Es ist auch so mit unserem Herzen. Die nötige Veränderung in unserem Herzen können wir selber nicht leisten. Gott muss erst an uns handeln. Und noch etwas, wie gesagt, gerade die Beschneidung, die am Äußeren vollstreckt wird, ist kein schmerzloser Prozess. Auch die Beschneidung des Herzens ist kein schmerzloser Prozess. Wenn Gott uns das Herz beschneidet, ist auch, also was denn passiert? Unser Ego stirbt. Wir erkennen, Mensch, ich bin nicht mehr der Herr meines Lebens. Jesus, du bist der Herr. Jesus, du hast das Sagen. Ich bin nicht mehr der alles im Griff hat. Jesus, du bist der Herr, nicht ich. Wir leben nicht mehr für uns. Wir sind nicht Selbstzweck. Wenn Jesus sagt, liebe deine Mitmenschen und bete für deine Feinde, sollen wir das tun? Aber wenn wir das tun, bedeutet das, ich habe eben Jesus meinen Willen geopfert. Also auch wenn ich meine Mitmenschen so gerne austricksen will, oder wenn ich so gerne meine Feinde eher niederschlagen würde, als für sie beten. Aber wenn ich Jesus wirklich nachfolgen will, bedeutet das, mein Ego stirbt. Ich tue das, was er will. Sein Wille ist wichtiger als meiner. Aber wie gesagt, weil Gott an mir handelt. Ich weiß, alles, was ich bisher gesagt habe, ist schwer irgendwie unter sich einzuordnen. So, Gott muss erst an uns handeln. Ohne das geht's nicht, aber auch wir sind dafür verantwortlich, wie wir unser Leben führen. Aber ohne Gott geht's nicht und der Heilige Geist muss in uns wirken, damit wir immer das tun, was Gott will. Und also das klingt schon wie ein Rätsel. Das ist schwer vorstellbar und schwer aufzufassen. Aber ich kann es nicht besser einordnen. So ist es und ich muss das ebenso stehen lassen. Gott muss erst an uns handeln und uns zur Nachfolge befähigen. Aber wir sind ja schon dafür verantwortlich, nicht bloß Hörer seines Wortes, sondern auch Täter seines Wortes zu sein. Ist es so bei dir? Hast du Gott schon darum gebeten, dass er in dein Leben kommt, dir das Herz beschneidet, so du es wahrscheinlich nicht den Ausdruck benutzt? Aber hast du Gott darum gebeten, dass er in dein Leben kommt und die Herrschaft übernimmt? Und wenn du das schon gemacht hast, tust du das, wozu Gott dich ruft? Bist du nicht nur Hörer Gottes Willens, sondern auch ein Täter? Zum Schluss will ich mit euch etwas teilen. Es ist mein Lieblingsteil aus dem Heidelberger Katechismus. Das ist ein Lehrtext der reformierten Kirche. Der Text ist in Frage-Antwort-Format. Die erste Frage lautet: Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Die Antwort lautet, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und hat mich erlöst. Darum macht er mich auch durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss und von Herzen willig und bereit, ihm forthin zu leben. Das finde ich eine gute Zusammenfassung. Gott handelt. Gott handelt und macht mich vom Herzen willig und bereit, für ihn zu leben. Aber wirklich echt für ihn zu leben. Nicht nur bloß sagen, ja, ich bin ein Christ. Oder ich gehe immer in den Gottesdienst. Oder ich bin schon lange mit einem Bibelleseplan beschäftigt. Oder irgendwas. Es geht nicht bloß darum, diese Dinge zu sagen und zu behaupten. Es geht darum, wirklich für und mit Gott zu leben. Und das ist eben Gottes Verheißung seines Heils für uns. Das ist nicht nur etwas, das erst nach diesem irdischen Leben kommt. Nicht nur etwas, das später passiert. Gottes Heil ist etwas, das für dich heute passieren kann. Gott will heute an dir handeln. Er will dich heute und ein ganzes Leben lang. Sein Heil ist wirklich echt. Etwas Echtes in dem Hier und Jetzt unseres Lebens. Das ist schon eine gute Nachricht. Und das ist Grund zur Freude. Lass uns dafür Gott danken. Ich will mit euch beten. Herr, wir danken dir, dass du Bock darauf hast, mit uns zu sein, uns nicht abzustoßen, sondern dich unserer anzunehmen. Herr, wir danken dir für deine Liebe. Wir danken dir, dass du uns begegnest, wirklich in dem Innersten unserer selbst. Dass du uns das Herz beschneidest. Wir danken dir, dass diese Verbindung zwischen uns und dir nicht tiefer gehen können. Tiefer geht's nicht. Herr, wir danken dir dafür. Wir können dich dafür nur loben und preisen. Herr, ich danke dir für die Gemeinde, die heute zusammengekommen ist. Herr, ich bitte dich um deinen Segen für jeden Einzelnen, der heute dabei ist. Herr, segne sie alle, begleite sie alle unterwegs. Sei mit ihnen auch zu Hause, bei dem Arbeitsplatz. Auch segne sie in ihren Beziehungen, unter Freunden, auch in der Familie. Herr, wir danken dir. für deine Gnade und deine Liebe. Herr, wir bitten dich um all diese Sachen in dem Namen deines Sohnes, Jesus Christus. Amen.